RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 8. Oktober 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, ein Interview und im Anschluss unser Programm Hörerbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Pujastuti, Dora und Eki. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesia, hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Slack Thailand. Vizepräsident Yusuf Kala fordert den Bau mehrerer Technologieinstitut. Die TNI, Teilnahme an der Terrorismusbekämpfung wird durchgesetzt. Geregelt. 700 Unternehmer aus Nigeria werden an den Indonesischen Handelsexpo in Jakarta teilnehmen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien soll mehrere Technologieinstitute bauen, um die Unterentwicklung zu bewältigen. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala am 6. Oktober beim 3. Jubiläum des Sumatra Technologieinstitut ITERA in Lampung, Sud-Sumatra. Seit dem Jahr 2000 gibt es aus Java Nur Chua Institute dieser Art, das Bandung und das Surabaya Technologieinstitut. Daher soll Indonesien auch einige außerhalb der Insel Java bauen. Der Vizepräsident fordert die Regierungen auf, das Grundstück für den Bau von Technologieinstituten zur Verfügung zu stellen. Für den Bau des ITERA-Instituts sei die Provinzregierung Lampung bereit, ein Grundstück mit 200 Hektar Größe zur Verfügung zu stellen. Yusuf Kala fuhr fort, ein Technologieinstitut sei etwas Besonderes und nicht wie andere Universitäten, die nur die Wissenschaft im Allgemeinen lehrten. Dabei begrüßte Vizepräsident Yusuf Kala den Bau des Campus von ITERA mit seiner modernen Konstruktion. Der Plan der Teilnahme des Indonesischen Streitkräfte TNI an der Bekämpfung des Terrorismus wird in Gesetzentwurf über die Terrorismusbekämpfung genau geregelt. Dies dient dazu, die Zusammenarbeit zwischen der TNI und der indonesischen Polizei Polri durchzuführen. Das sagte der Sprecher des Ausschusses zum Gesetzentwurf M. Nasir Jamil am 6. Oktober bei einer Pressekonferenz in Jakarta. Er führt fort, dass die TNI auf Forderungen der Polizei nicht mehr warten müsse, um Terrorismus zu bekämpfen. Die Aufgabe der TNI sei wie die von Polizisten und werde durch Gesetz geregelt werden. Laut Nasir Jamil werde Zusammenarbeit zwischen der TNI und der Polri die terroristischen Aktivitäten im indonesischen Gebiet Führer bekämpfen können. Er hofft, dass die TNI und die Polri professionell arbeiten können, ohne das gültige Gesetz zu übertreten. Die Arbeit der TNI werde dem Gesetz folgen. Etwa 700 Unternehmer aus Nigeria haben sich angemeldet, um an der Indonesischen Handelsexpo TI vom 11. bis zum 15. Oktober in Jakarta teilzunehmen. Der indonesische Botschafter in Nigeria, Abuja Hari Purwanto, sagte am 6. Oktober in seiner Pressemeldung in Abuja, dass die Mitarbeiter der indonesischen Botschaft in Abuja etwa 600 Visa-Anträge für Unternehmer Nigerias bearbeiten würden, die an der Handelsexpo in Jakarta teilnehmen würden. Der Botschafter führt fort, dass die TEI-Expo ein gutes Mittel sei, um den Export der indonesischen Produkte außer Öl und Gas in verschiedene afrikanische Länder, vor allem Nigeria, mit 180 Millionen Einwohnern zu steigern. Bei der TEI Expo letzten Jahres betrug die Transaktionen der Delegierten Nigerias etwa 129 Millionen US-Dollar. Die indonesische Botschaft in Abuja hofft, dass die Summe dieser Transaktionen sie in diesem Jahr wegen der Verbesserung der Wirtschaft Nigerias erhöhen werde. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 37 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia. Heute berichten wir über Ereignisse, die sich am 8. Oktober getragen haben. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 8. Oktober 1912, als der Balkankrieg ausbrach. Der Balkankrieg beinhaltet eine Reihe von Kämpfen, die zwischen den 8. Oktober 1912 bis zum 18. Mai 1913 zwischen der Balkanliga, Serbien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien gegen das Osmanische Reich der Türkei stattfand. Dieser Krieg ist der erste Teil der Balkankriege auf dem Balkan und zielte darauf ab, Mazedonien durch die Türkei zu ergreifen. Der Krieg endete mit einem Sieg der Balkanliga und der Unterzeichnung des Londoner Abkommens. Nach dem Ende des Krieges gab es einen Streit über die Grenzen und der Macht zwischen den Mitgliedern der Liga, die zum Ausbruch des Zweiten Balkankrieges führte. Wir kommen auf die Eröffnung der Jakarta Kota Station durch den Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien, J.H.R. S.C.D. de Graaf, am 8. Oktober 1929. Die Kota Station, die auch als Batavia Tweed oder Beos bekannt ist, wurde um 1970 erbaut und im Jahr 1926 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Solange diese Station gebaut wurde, benutzen Züge die Batavia Nord Station, etwa 200 Meter von der geschlossenen Station wurde später die Jakarta Kota Station gebaut. Der Bau wurde am 19. August 1929 fertig und offiziell am 8. Oktober 1929 benutzt. Die Einweihungszeremonie wurde im großen Stil mit dem Generalgouverneur J.H.R. S.C.D. de Graaf, der 1926 bis 1931 über Niederländisch-Indien herrschte, durchgeführt. Wir beenden mit dem 8. Oktober 2009, als ein natürliches Ereignis im Weltraum einbrach. Gegen 23.30 Uhr trat ein Asteroid in die Erdatmosphäre und explodierte im Weltraum. Diese Explosion verursachte aufgrund der Größe und Vibrationen, die er erzeugte, Ängste in der umliegenden Gemeinde. So gab es auch eine Todesopfer durch Herzprobleme. Am 23. Oktober 2009 veröffentlichte die NASA einen Bericht, der besagte, dass durch Infrasa-Analysen mehrere illegale Nuklearexplosionen entdeckt wurden. Die Explosionen waren schätzungsweise 10 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt, da kleine Asteroiden als Meteoriten in die Erdatmosphäre eindrangen. Die Sprengkraft betrug in der Nähe 50 Kilotonnen TNT, oder etwa dreimal die Kraft der Atombombe Hiroshima. Der explodierende Durchmesser des Materials betrug 10 Meter, aber es kamen keine Teile auf die Erdoberfläche. Liebe Zuhörer, Das war Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Wir begrüßen zuerst die Feier der deutschen Einheit. Und wie geht es Ihnen, Herr Botschafter Michael Feldherr von Ungarn, Sternberg?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie ein Interview mit uns haben. Und der Anlass ist ja ein schöner, nämlich die Feier zu unserem Nationalfeiertag, dem Tag der deutschen Einheit.
Ja.
Also wir sind guter Dinge diese Woche und freuen uns auf den Tag, den wir morgen begehen werden und am Abend mit einer großen Feier auch hier in Indonesien.
Also können wir jetzt das Interview mit Ihnen beginnen?
Ja.
Liebe Zuhörer, bei uns ist seine Exzellenz Michael Freiherr von Ungarn Sternberg.
Guten Tag.
Guten Tag. Wie feiern die Deutschen ihren Nationalfeiertag?
Ja, in Deutschland findet natürlich im ganzen Land eine große Feier statt. Es ist ein Feiertag, keiner muss zur Arbeit gehen. Die zentrale Feier wandert jedes Jahr von einem Bundesland in das andere. In diesem Jahr ist die Feier in Rheinland-Pfalz. Da findet auch eine große offizielle Veranstaltung statt, wo die Spitzen unserer Staatsorgane sind, von Bundesregierung, Frau Merkel und Bundestag und Bundesverfassungsgericht. Das ist also ein offizieller Festakt. Natürlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Oberhaupt des deutschen Staates auch daran teilnehmen und auch die Spitzen der Landesregierung aus Rheinland-Pfalz und des Bundesverfassungsgerichts. Das ist so das Formale. Aber daneben gibt es im ganzen Land natürlich große Feierlichkeiten. Das wesentliche Ziel ist, dass die Bevölkerung sich angesprochen fühlt und das Fest auch mitfeiert.
Und wie sehen Sie die heutigen Beziehungen zwischen Deutschland und Indonesien?
Ja, das ist eine Frage, die erhalte ich häufig. Das sind ja alte Beziehungen. Wenn man mal zurückdenkt, gibt es Beziehungen zwischen unseren Staaten, die weit über die Zeit hinausgehen, als es Indonesien als Staat gab und auch schon länger andauern, als es Deutschland in der heutigen Form gibt. Einer der guten Beispiele dafür ist Raden Saleh. Er hat über ein Jahr in Deutschland gelebt.
Oh, yeah.
Und war mehrfach dort und später nach Indonesien gekommen und ist einer der berühmtesten indonesischen Künstler, der auch ein nicht nur künstlerisch interessant ist, sondern auch politisch, sich als politischer Künstler verstanden hat. Und wir haben umgekehrt natürlich auch deutschen Künstler, der sehr berühmt ist, Walter Spies, der hier in Indonesien war und vom Sultan von Yogyakarta unterstützt wurde und nachher Bali gewirkt hat, sowohl musikalisch wie malerisch. Also das ist sozusagen die Vergangenheit. Auch im wirtschaftlichen Bereich gibt es gute Beispiele für diese langen Beziehungen.
Ja.
Siemens war im 19. Jahrhundert schon hier. Mercedes hat hier schon Autos im 19. Jahrhundert nach Java geliefert. Also die Beziehungen sind wirklich, haben eine gute Grundlage in der Geschichte. Heute die Beziehungen auch sehr eng. Haben sich inzwischen natürlich gewandelt. Wir haben inzwischen, um Ihnen ein Beispiel zu geben, enge Kontakte auch im Bildungsbereich. Das sind einmal die Studenten, aber wir bemühen uns auch im Bereich Berufsausbildung, hier in Indonesien, Tivet, aktiv zu sein. Also das ist auch eine gute, enge Beziehung. Man kann sagen, dass wir in allen Bereichen, im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im kulturellen Bereich, wirklich viele Kontakte haben. Indonesien ist nun mal ein
großes, in allen Bereichen, ja?
großes und wichtiges Land, das für die Stabilität der Region hier wichtig ist, was zunehmend auch globale Verantwortung übernimmt. Wenn wir an das Klimaabkommen von Paris denken, wenn wir daran denken, welche aktive Rolle Indonesien auch im Rahmen der Vereinten Nationen spielt. Deswegen ist es ein wichtiger Partner im bilateralen Verhältnis, aber auch darüber hinaus, wenn es um Fragen, die uns alle angehen, darum geht, da hat Indonesien eine wichtige Rolle und wir glauben, dass wir da einen guten Partner haben in all diesen Fragen.
Und wie wichtig ist Indonesien als Partner für Deutschland in der 65-jährigen Beziehung beider Länder?
Ja, ich habe, glaube ich, schon ein bisschen bei der letzten Frage darüber gesprochen.
Ja.
Wenn man sich diese Geschichte mal ein bisschen Revue passieren lässt, glaube ich, was wir heute, wir haben immer über die Zeit sich intensivierende Wirtschaftsbeziehungen genossen. Es gab auch immer hervorragende Beispiele von Indonesiern, die in Deutschland gelebt haben. Präsident Habibie ist so ein Fall.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, was interessant ist, ist auch die Tatsache, dass sich natürlich die Gestalt dieser Beziehung über die Zeit ein bisschen gewandelt hat. Und was früher eben sehr stark wirtschaftspolitisch war, geht heute deutlich darüber hinaus. Was früher sehr stark auch vom Staat geprägt war, hat sich auch geändert. Heute finden die Zivilgesellschaften zunehmend zueinander und es gibt, wie gesagt, Kontakt auf vielen, vielen Bereichen. Und das schließt eben den Bildungsbereich, den Kulturbereich, den Wissenschaftsbereich ein. Das sind Kontakte, die ausgebaut worden sind, so über die letzten Jahre.
Und Indonesien konzentriert sich nun auf Infrastruktur und maritime Entwicklung. Wie groß ist das Interesse Deutschlands daran?
Ja, das Interesse an Infrastruktur ist in Deutschland immer sehr groß. Das ist ein Wirtschaftsbereich bei uns, der sehr stark entwickelt ist. In allen Themen, Energie, Transport, Gesundheitsinfrastruktur. Da Indonesien ein Land mit einer sehr dynamischen Wirtschaft, mit einer sehr dynamischen Bevölkerungsentwicklung ist, sind das alles Themen, die für unsere Wirtschaft interessant sind. Also da bemühen wir uns natürlich eine Teilhabe an der Entwicklung in diesem Land. Und wir glauben, dass wir da auch einen guten Beitrag leisten können.
Und welche deutsche Investitionen in Indonesien werden zur Priorität?
Ja, ich glaube, der Investitionsbereich ist ein außerordentlich wichtiger Bereich. Es geht den deutschen Firmen nicht mehr nur noch darum, Handel zu treiben. Es war früher vielleicht mal so, man hat was in Deutschland hergestellt und versuchte, auf den Weltmärkten diese Güter zu verkaufen. Viele deutsche Firmen haben verstanden, dass das begleitet werden muss von Investitionen in die Märkte, in denen sie aktiv sind. Und deswegen gibt es zunehmend deutsche Firmen, und ich glaube, da unterscheiden sie sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Herkunftsland, die bereit sind, in die Länder zu investieren, die bereit sind, Arbeitsplätze in den Ländern selbst zu schaffen, Technologietransfer zu leisten, Ausbildung in ihren Produktionsstätten und in ihren Niederlassungen vorzusehen für Leute aus den Ländern selbst. Und das erfordert natürlich Investitionen in die Länder. Und ich glaube, das ist ein Bereich, den wir durchaus noch entwickeln können. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich dafür stimmen. Und das ist immer eine komplexe Frage. Indonesien muss wissen, dass es sich da natürlich auch im Wettbewerb zu anderen Ländern befindet. Aber Indonesien hat sicherlich viele, viele Stärken. Das Land ist sehr groß, der Markt ist sehr groß, das ist ein interessanter
Groß in der Insel,
Markt. Es gibt viele junge Menschen, es gibt zunehmenden Wohlstand, auch eine zunehmend große Mittelschicht. Und deswegen ist das ein Markt, den die deutsche Wirtschaft für sehr interessant empfindet.
Die wunderbare Entwicklung Deutschlands ist weltweit bekannt. Welche Bereiche haben nach Ihrer Meinung das größte Potenzial in Indonesien?
Also ich glaube, das größte Potenzial von Indonesien sind die Menschen.
Die Menschen, ja. Die Einwohnerzahl, ja.
Die menschlichen Ressourcen. Das geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht auch um das Bildungsniveau, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Menschen, das Interesse am anderen Land. Indonesier interessieren sich viele Indonesier, es war für mich überraschend, interessieren sich sehr für Deutschland, ja, haben irgendeine Beziehung zu Deutschland. Und sei es nur das Fußball, das die Indonesier so interessiert. Also ich glaube, das Potenzial für unsere Beziehungen, das größte Potenzial, das wichtigste Potenzial sind die Menschen.
Die Menschen.
Natürlich spielt die Rolle der Größe dieses Landes, der strategischen Lage dieses Landes als wichtiger Standort in Südostasien eine große Rolle.
Ja,
und natürlich ist es Indonesien, wird auch weiterhin interessant bleiben, wegen der zahlreichen Rohstoffe, die hier vorhanden sind. Und es gibt, glaube ich, sehr viele Anknüpfungspunkte.
Wie können Indonesien und Deutschland die Handelskulturzusammenarbeit Ihrer Meinung nach stärken?
Also es gibt immer Dinge, die die Regierungen machen können, und es gibt Dinge, die man den Wirtschaftsakteuren überlassen muss oder den Kulturakteuren überlassen muss oder den Politikern. Aber vieles spielt sich dann schon nicht im nichtstaatlichen Bereich ab. Ich glaube, wenn man über die Wirtschaftsbeziehungen nachdenkt, was besonders wichtig ist, um den Austausch zu stärken, ist sicherlich der Abschluss eines Freihandelsabkommens. Die Europäische Union und Indonesien verhandeln ja gerade ein Freihandelsabkommen, das nennt sich CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, der einen weiten Bereich abdeckt. Da geht es um Handel, aber auch um Investitionen, auch um die Rahmenbedingungen geistiges Schutz geistigen Eigentums, Umweltfragen, das sind alles Verbraucherschutzfragen, das sind alles Themen, die da eine Rolle spielen. Wenn dieses Abkommen in Kraft tritt, glaube ich, wird es die Rahmenbedingungen sehr verbessern, um eine Präsenz im wirtschaftlichen Bereich zu zeigen. Aber ich habe es ja vorhin erwähnt, auch der Kulturbereich ist ein ganz wichtiger Sektor für uns. Da haben wir eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir haben inzwischen über 4.000 indonesische Studenten jedes Jahr in Deutschland. Die Zahlen sind stark gewachsen über die letzten Jahre. Das zeigt, dass das deutsche Bildungssystem als ein sehr gutes eingeschätzt wird. Wir glauben, dass wir da in Deutschland ein sehr vielfältiges und hochwertiges Angebot haben. Und ich glaube immer, wenn ein Mensch in jungen Jahren einige Zeit in einem Land verbracht hat, dann wird er immer davon geprägt bleiben und die Beziehungen langfristig auch intensivieren.
Ja.
So ein Beispiel dafür ist eben Raden Saleh, der vor über 200 Jahren in dieser Situation war. Jeder Habibi ist auch so ein, Präsident Habibi ist auch so ein Beispiel, der natürlich vieles getan hat, um unsere bilateralen Beziehungen zu verstärken. Und am Anfang stand sein Studium in Deutschland.
Ja.
Und anschließend hat er ja auch in Deutschland gearbeitet. Aber ich glaube, also den Ausbau von kulturellen Beziehungen, von Austausch von Studenten, das Lernen der deutschen Sprache, das ist ein Bereich, der wirklich viele Türen öffnet und der die bilateralen Beziehungen für die Zukunft auch stärken kann.
Bitte erzählen Sie uns kurz über Ihre Karriere.
Meine Karriere im Auswärtigen Amt, die ist geprägt gewesen, glaube ich, ganz wesentlich von vielen Jahren, die ich im multilateralen Bereich verbracht habe. Ich habe viele Jahre im Bereich der Europäischen Union gearbeitet, sowohl in Brüssel wie in Bonn und nachher auch in Berlin. Ich war mal einige Jahre zuständig für die EU-Erweiterung um die zentraleuropäischen Staaten und auch Zypern und Malta war dabei. Da sind wir also von 15 Mitgliedstaaten auf 25 angewachsen und nachher 27. Das war die größte Erweiterung, die wir in der EU hatten, auf einen Schlag. Das hat viel Stabilität nach Europa gebracht und war politisch außerordentlich interessant. Technisch nicht immer ganz einfach, weil es natürlich in der Europäischen Union sehr viele Regeln gibt, die die neuen Staaten dann auch übernehmen mussten. Daneben habe ich auch viele Jahre im Bereich der Vereinten Nationen, der UN, gearbeitet, in New York und auch in Berlin. In dem Zeitraum New York haben wir auch viele Kontakte zu Indonesien gehabt. Indonesien ist ja auch ein sehr wichtiges Mitgliedstaat in den Vereinten Nationen und zunehmend aktiv in diesem Rahmen. Also das waren so meine beiden multilateralen Arbeiten oder Berufsjahre. Bevor ich nach Indonesien gekommen bin, war ich 3 Jahre Botschafter im Iran.
Im Iran, ja.
Und das war auch eine außerordentlich spannende und interessante Zeit. Und auch da da viele sehr positive Ansatzpunkte zwischen unseren Ländern vorhanden sind.
Was sind die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit in Indonesien?
Ja, ich glaube, man darf nicht zu sehr glauben, dass man alles steuern kann. Ja. Wir können versuchen, wie ich vorhin schon sagte, Türen für die Zusammenarbeit zu öffnen. Mhm. Häufig müssen andere Akteure durch diese Tür gehen.
Ja.
Das sind die Geschäftsleute, die Kulturschaffenden, die Zivilgesellschaft generell.
Ja.
Ja, so im Alltag ist eines klar, Jakarta ist eine schwierige Stadt zum Leben, wenn es um den Verkehr geht.
Ja, das ist Stau, ja.
Das ist anstrengend. Und auch alles zu verstehen für einen wie mich, der bisher noch nicht in Südostasien gelebt hat, das politische Leben in all den Verästelungen richtig zu verstehen, ist nicht immer ganz einfach.
Ja.
Aber wenn ich dann mit Indonesiern spreche, stelle ich fest, auch dort wird nicht immer alles genau verstanden. Es gibt ja viele Kräfte, die eine Rolle spielen. Und ja, das ist unsere Aufgabe, ist so gut es geht, zu verstehen und sich zu überlegen, was kann daraus operativ für die Beziehungen zwischen unseren Ländern oder zwischen unseren Regionen abgeleitet werden.
Und welche indonesische Spezialitäten essen Sie sehr gerne?
Da gibt es sehr vieles.
Viele, ja.
Aber ich finde, es ist immer interessant, auch das ganz einfache Essen, was sozusagen jeder Mann auf der Straße
essen kann. Seit September letzten Jahres, ja.
Das
sind Sie hier?
Ja, seit einem Jahr bin ich hier.
Ja.
Aber ich finde häufig so diese einfachen Gerichte auch besonders attraktiv. Also ein Beispiel ist Soto Ayam.
Soto Ayam, ja.
Das bekommt mir sehr gut. Ich finde es sehr gesund.
Ja.
Und man kriegt es überall und es schmeckt eigentlich auch immer gut. Und natürlich ein Nationalgericht hier ist natürlich Nasi Goreng.
Nasi Goreng ist bekannt.
Das ist auch in Europa im Übrigen sehr bekannt.
Oh, ja.
Und ja, das sind so zwei.
Basso, nein, Basso.
Wie bitte?
Basso. Meatballs.
Meatballs.
Fleischklöpfchen hier.
Ja, es gibt viele, viele andere Dinge, die Sie haben. Saté gibt es hier natürlich in allen Varianten. Aber gut, ich kann nicht alles.
Rendang ist auch bekannt, sehr bekannt weltweit.
Ja.
Rendang aus Sumatra.
Ja, ja. Indonesien ist nun mal ein sehr reiches Land
Scharf,
mit vielen Kulturen und vielen verschiedenen Spezialitäten.
Ja.
Ein bisschen schade ist es, dass man es nicht alles so schnell erforschen kann. Das ist
ja, natürlich.
So groß. Ich war noch nie ganz im Süden des Landes, in Papua oder auf den Molukken.
Ja.
Da sind ja dann wieder andere Einflüsse. Aber ich habe schon vieles gesehen und es ist immer interessant.
Können Sie bitte die wichtigsten Aufgaben als deutscher Botschafter in Indonesien beschreiben?
Ja, wir haben natürlich in allen Sektoren Interessen. Wir haben Interessen an der politischen Zusammenarbeit mit diesem Land. Indonesien ist ja ein wichtiges Land in Asien. Wir verstehen uns, Deutschland, als ein Teil Europas, auch als ein Teil der Europäischen Union. Deswegen denken wir nicht nur immer in den deutsch-indonesischen Kategorien, sondern auch zwischen der Europäischen Union und Asien.
Ja.
Wir halten es für außerordentlich wichtig, dass Asien sich weiterentwickelt, weil Asien so viel Stabilität in diesem Raum geschaffen hat. Es hat keine kriegerischen Auseinandersetzungen im ASEAN-Raum gegeben.
Ja.
Das gilt im Übrigen für die Europäische Union entsprechend. Seitdem es die EU gibt, hat es keine kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen EU-Mitgliedstaaten gegeben. Also, wir kennen die wichtige Funktion, die Indonesien in der Vergangenheit im Rahmen von ASEAN gespielt hat. Also das ist eine Dimension, die uns außerordentlich wichtig erscheint. Im wirtschaftlichen Bereich haben wir schon gesprochen. Ja. Indonesien ist ein großes Land und wir sind wichtige Partner sowohl im Handel, was Investitionen angeht. Und wir glauben, dass es auch weiter ausgebaut werden kann. Das ist jedenfalls eines meiner Ziele. Nun kann kein Botschafter seinen Wirtschaftsunternehmen befehlen, jetzt mach doch mehr mit Indonesien. Aber unsere Aufgabe ist es ein bisschen, unsere Gastländer zu Hause auch zu erklären und auf Chancen hinzuweisen. Und da, wo es Probleme möglicherweise gibt, das mit den indonesischen Stellen aufzunehmen, um zu versuchen, Hindernisse, die vorhanden sind, aus dem Weg zu schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Also ich glaube, Wirtschaft ist wichtig und es lohnt sich. Wir haben auch wichtige Institutionen hier im wirtschaftlichen Bereich, mit der Handelskammer vor allen Dingen, eine große bilaterale Handelskammer. Hier in der Botschaft haben wir eine ganze Reihe von Kollegen, die sich im wirtschaftlichen Bereich beschäftigen. Das ist einmal die normalen Wirtschaftsreferenten, die Investitionen und Handel sich besonders betrachten, aber auch der Bereich der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Da geht es vor allen Dingen um Fragen, wie kann man im Bereich von Energie und Klima zusammenarbeiten.
Klimawandel.
Das ist ein ganz zentraler Sektor. Aber ein weiterer, zunehmend wichtiger Sektor ist die Berufsausbildung. Ich habe auch das am Anfang schon erwähnt. TVET wird das hier in Indonesien genannt, wo wir glauben, dass wir in Deutschland ein gutes System haben, in dem die Privatwirtschaft und der staatliche Sektor sehr stark miteinander kooperieren. Da glaube ich, Präsident Jokowi hat uns gebeten, uns in diesem Bereich zu engagieren. Das machen wir gerne, weil wir da gute Ansatzpunkte sehen. Es geht ja schließlich darum, dass wenn ein junger Mensch dann eine Berufsausbildung durchlaufen hat, er auch einen guten Job finden kann.
Ja, natürlich.
Und das ist manchmal ein Problem. Darüber nachzudenken, wie man das so gestalten kann, dass das besser wird, das glaube ich, ist eine sehr lohnende Aufgabe.
Und haben Sie einen besonderen Hinweis für die Deutschen in Indonesien?
Ja, also die Deutschen, die schon in Indonesien sind, die sollten sich bei uns registrieren. Das sagen wir immer wieder, weil plötzlich passiert so etwas wie in Bali zurzeit mit dem Vulkan Gunung und
Gunung Agung.
Und da ist es wichtig, dass wir die Deutschen erreichen können und ihnen, falls es zu einer Notlage kommt, unsere Hilfe anbieten können.
Ja.
Aber ansonsten glaube ich...
Aber kein Reiseverbot, ja?
Nein.
Ja, einige Länder haben ja...
Wir geben natürlich bekannt, dass da ein Risiko ist, dass dieser Vulkan ausbricht. Und wir beobachten das jeden Tag. Man kann nie sagen, morgen passiert ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren wird, die ist doch relativ groß. Und das muss jeder wissen, der dahin fährt. Und darüber geben wir Informationen nach Deutschland und auf unserer Website. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist. Für die Deutschen, die hier nicht leben, sich für Indonesien interessieren, geben wir Informationen. Und Indonesien ist nun mal sehr, sehr weit weg von Deutschland.
Ja, natürlich.
Das ist ein wirkliches Problem. Ich selbst spüre das auch immer, wenn ich ein-, zweimal im Jahr nach Deutschland fliege. Im Grunde genommen ist man 24 Stunden unterwegs, bevor man von Tür zu Tür, wie es so schön heißt. Und deswegen lohnt es sich, ein bisschen Aufklärungsarbeit über Indonesien zu leisten. Und deswegen ist es auch gut, dass Ihre Programme in Deutschland ausgestrahlt werden.
Und wollen Sie zu unseren Fragen noch etwas hinzufügen?
Ich glaube, Sie haben ein sehr umfassendes Interview geführt. Aber ich bedanke mich bei Ihnen und wir haben im Grunde genommen eine gemeinsame Aufgabe, nämlich Indonesien, den Deutschen Indonesien ein bisschen näher zu bringen. Deswegen freue ich mich, dass Sie dieses Interview auch in Deutschland ausstrahlen.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. Das Manuskript wird von mir, Nunung Nursiah, verfasst und vorgelesen. Hallo, liebe Hörerfreunde. Letzte Woche las ich nur 3 Briefe vor, die über Post geschickt wurden. Bei der heutigen Hörerpostsendung am Sonntag, den 8. Oktober 2017, möchte ich auf die E-Mails von Herrn Dietmar Wolf aus Hammelburg, Herrn Jörg Hoffmann aus Alsbach Henlein, Herrn Anatoly Klepov aus Moskau und Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen und natürlich Herrn Bernd Seiser aus Ottenau angehen. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9.25 kHz oder als Livestream auf www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn diese kommen bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Interessant, oder? Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zu hören. So senden wir uns Briefe oder E-Mail bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag, während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige Indonesian Poplieder. An diesem Sonntag stellen wir Ihnen eine Indonesische Sängerin namens Melly Mono vor. Nun hören Sie das erste Lied von Melly Mono mit dem Titel Ironi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Merenung sendiri, ada rasa di jiwa ini. Bagaimanakah nanti bicara yang tak menggores hatimu, tak terluka dan tetap mengerti aku. Entah harus dari mana aku memulai, karena jujur lalu bijaksana harus terasa olehmu berkisah. Meski beratnya hatiku, namun apa daya, banyak hal yang aku tak mampu, tak mampu. Hidup kita memang berbeda, takkan pernah bisa bersama. Kita berdua tak mungkin bisa bersatu, karena keyakinan tak sama. Hanya cinta yang bisa membuatku terlupa dan beriku rasa bahagia. Sampai waktuku bertemu, kau duduk di depanku, akan ku katakan semua, dan ku harus berani. Tetapi tak kuduga yang terjadi, kau katakan lebih dulu kita harus berpisah. Oh,
takkan pernah bisa bersama. Kita berdua tak mungkin bisa bersatu karena keyakinan tak sama. Hanya cinta yang bisa membuatku terlupa dan beriku rasa bahagia. Kuduga yang terjadi, kau katakan lebih dulu kita harus berpisah.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, zuerst grüßen wir Herr Dietmar Wolf. Hallo, Herr Dietmar Wolf, wie geht es Ihnen? Am 27. September 2017 schrieb Herr Dietmar Wolf uns einen kurzen Erlebnisbericht. Nun möchte ich den kurzen Erlebnisbericht von Herrn Wolf vorlesen. Liebe Freunde in Jakarta, jetzt mit etwas Abstand von der Reise wollte ich gerne noch einmal meine persönlichen Highlights zusammenfassen. Natürlich kann ich hier nicht alles aufzählen, denn die Woche war sehr, sehr ereignisreich und ein unvergessliches Erlebnis. Als DXR war es natürlich sehr interessant, die Transmitterstation Cimanggis besichtigen zu dürfen. Am selben Tag ging es dann noch ins Parlament, wo wir eine interessante Gesprächsrunde mit Mutia Hafid, sie ist Vice Chairman of Commission 1, und Dr. Andreas Hugo Pereira, er ist der Abgeordnete von der Commission 1, hatten. Flug nach Solo, Besuch des Ceto Tempel in Karanganyar, Central Java, und dann Rujugan Sewu, Wafservelle, Mid-Oven, Clever Batik Mark. So, this meinte Herr Wolf, dass er besuchte Ceto Tempel in Karanganyar, Central Java, und dann Rujugan Sewu, Wafservelle, Mid-Oven, und dann Clever Batik Mark. Wir besuchen auch Jogja und kauften Souvenirs in Malioboro. Mein persönliches Highlight war der Borobudur Tempel. Ein imposantes Gebäude, welches ich schon von YouTube kannte. Aber wenn man dann davor steht, Wahnsinn. Außerdem konnte ich auch meine Füße im Indischen Ozean baden. Am Parangtritis Strand in Bantul, Yogyakarta. Nicht Pasangtritis, Herr Wolf, Parangtritis. Und dann Rückflug nach Jakarta. Ich besuchte auch die Istiqlal Moschee in Jakarta, die größte Moschee in Südostasien. Die indonesische Regierung ließ die Moschee, die mehr als 120.000 Gläubigen Platz bietet, im Jahre 1975 erbauen. Dies berührte mich besonders. Dann war da noch ein rauschendes Fest, die 72-Jahr-Feier. Eine besondere Ehre, hier teilnehmen zu dürfen. 1 Million Eindrücke und Heimflug. Auf 35 Grad in Jakarta folgten 9 Grad in Hammelburg. Die Erkältung ließ nicht lange auf sich warten. Aber Hammelburg hat mich wieder. Vielen herzlichen Dank für den Quizgewinn und ein großes Lob an die deutsche Redaktion, die mich vorzüglich betreut hat. Außer dem kurzen Erlebnisbericht schickte Herr Wolf uns auch den Empfangsbericht von unserer Sendung am 27. September 2017 zu. Herr Dietmar Wolf hat im Internet unsere Sendung zugehört. Er schrieb einen interessanten Kommentar über unser Musikregenbogenprogramm. Wie folgt: Musikregenbogen, Titel Liebe. Ein sehr schöner, südländisch klingender Titel. bei dem man sehr gut eine Ukulele hören konnte. Ich liebe dich, ein moderner Titel, der von Groove etwas an den Südkoreaner Shy erinnert. So schrieb Herr Wolf. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun grüßen wir Herrn Jörg Hoffmann aus Alsbach-Hänlein. Hallo Herr Jörg Hoffmann, wie geht es Ihnen? Am 30. September schrieb Herr Hoffmann uns ein E-Mail über den Empfangsbrief von unserer Sendung am 29. September 2017. Herr Hoffmann hat von 18.45 Uhr bis 18.58 Uhr auf der Kurzwelle 926 mit SINPO 44333 zugehört. In seinem E-Mail schrieb Herr Hoffmann, we see them by gefugten kurzen Audio mit Schnitt entnehmen können, war der Empfang in guter bis mittlerer Qualität möglich. Leider habe ich erst kurz vor Sendeschluss das deutsche Programm eingeschaltet. Dennoch möchte ich Ihnen diesen kurzen Bericht schicken, damit Sie wissen, dass die Stimme Indonesiens wieder gut auf der analogen Kurzwelle zu empfangen ist. Dankeschön, Herr Jörg Hoffmann. Und nun Herr Anatoly Klepov aus Moskau, Russland. Herr Anatoly Klepov aus Moskau, Russland schickte uns auch ein E-Mail und den Empfangsbrief von unserer Sendung am 29. September 2017 zu. Hallo Herr Anatoly Klepov, wie geht es Ihnen? Dem Empfangsbrief von Herrn Anatoly Klepov hat er vom 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurzwelle 925 mit SINPO 45444 zugehört. Herr Klepov schrieb in seinem E-Mail mit besten Wünschen aus Moskau. Ich bin dein ständiger Zuhörer. Mein Hobby ist Amateurfunk, Radio hören. In diesem Brief einen monatlichen Bericht über die Rezeption Ihres Radiosenders, die geben wird, volle Einsetzung der Hörbarkeit in Moskau. Ich hoffe, mein Bericht wird helfen, technischer Service Ihres Radiosenders. Bitte bestätigen Sie die Berichte über die Akzeptanz der GSL-Karte. Ich werde gerne Informationen über die Station erhalten. Ich hoffe in die Zukunft für die weitere Zusammenarbeit. Dankeschön, Herr Anatoly Klepov, für Ihr E-Mail. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen für Sie wieder ein Poplied mit dem Titel The One, das von Meli Mono gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Sendiri tak mampu, aku tak move on. Oh, I
Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unserer Hörerpostsendung lesen wir das E-Mail von Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen vor. Hallo Herr Alfred Albrecht, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen. Herr Albrecht hat über seine E-Mails die Empfangsberichte von unserer Sendung am 25. und 29. September 2017 mit SINPO 43433 sowie am 3. 1. und 5. Oktober 2017 mit SINPO 33333 geschickt. Herr Alfred Albrecht zeigte auch sein großes Interesse an Indonesien. Er sendete uns zwei Artikel, die mit Indonesien zu tun haben. Es geht Bali bereitet sich auf Vulkanausbruch vor, auch mit einigen Fotos. Und dann drei indonesische Schülerinnen haben eine Metalband. Zum Schluss grüßen wir Herrn Bernd Seiser, der am 4. Oktober 2017 über E-Mail uns die Monitorberichte unserer Sendung im September 2017 gesendet hat. Hallo Herr Bernd Seiser, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihre Mutter, Frau Anna? Liebe Herr Dietmar Wolf, Herr Jörg Hoffmann, Herr Anatoly Klepov, Herr Alfred Albrecht und Herr Bernd Seiser, Dankeschön für Ihre E-Mails und Empfangsberichte. Wir werden gerne Ihren Empfangsbericht bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programms präsentieren wir Ihnen noch ein Poplied mit dem Titel Bagi Rasa, das von Melimono gesungen wird. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.